Wir möchten die Endzeitrede des Herrn auf dem Ölberg, wie sie in Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21 überliefert sind, genauer unter die Lupe nehmen. Dazu ein Wort zur Vorgeschichte. Es ist Dienstagabend. Der vergangene Dienstag, vor Karfreitag, war ein Tag harter Auseinandersetzungen mit verschiedenen Feinden, mit verschiedenen Gruppen im Tempel. Das kann man unter anderem nachlesen in Matthäus 21, 23 bis zum Schluss des Kapitels 23. Das ist alles am selben Tag, am Dienstag vor Karfreitag. Und dann ging der Herr, enttäuscht über die Ablehnung und Verstockung, die er erlebt hatte im Tempel, mit den Jüngern aus diesem Prachtwerk der Architektur hinaus. Und wir lesen gerade in diesem Zusammenhang Matthäus 24, 1 bis 3. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel hinweg, und seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Sehet ihr nicht alles dieses? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm besonders und sprachen: Sage uns, wann wird dieses sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Wir lesen im Parallelbericht in Markus 13, man denke beim Lesen daran, dass es der prächtigste und größte Tempel der damaligen Zeit war. Die 144.000 Quadratmeter des Tempelplatzes umfassten das Doppelte an Gelände wie der Salomonische Tempel, der ja schon sprichwörtlich großartig und herrlich war. Jerusalem war nie schöner, nie großartiger und herrlicher als gerade zu dieser Zeit damals. Markus 13, 1. Und als er aus dem Tempel heraustrat, sagt einer seiner Jünger zu ihm: Lehrer, siehe, welche Steine und welche Gebäude. Und da muss man daran denken, man hat ja besonders in den Eckbereichen des Tempelbezirkes die gewaltigsten Steine gefunden. Die sind also dort um die 10 Meter lang und etwa 1 Meter hoch und sie wiegen so 40 bis 60 Tonnen. Und alle sind ganz herrlich gearbeitet worden. Man musste ja ohne Zement arbeiten. Die wurden also trocken aufeinander geschichtet. Hätte man Zement verwenden wollen, hätte das zu einer ökologischen Katastrophe geführt. Denn da hätte man ja für die Verbrennung, die es braucht beim Bilden des Zements, hätte man all die Bäume rund um Jerusalem abholzen müssen. Also das musste vermieden werden und so hat man trocken gearbeitet. Aber dazu mussten die Steine ganz perfekt vorbereitet werden, dass sie sich lückenlos ineinander fügen lassen. Den größten Stein bisher hat man gefunden in der Westseite, im Fundamentbereich drin, als Erdbebenschutz. Der hat eine Länge von 13,5 Metern, Höhe 3,5 Meter, Breite 4,5 Meter, er wiegt 578 Tonnen und ist bereits auf die unterste erste Lage aufgelegt. Und zwar ganz, ganz perfekt schön aufgelegt. Wie hat man den dahin transportiert? Das ist eine gute Frage. Das hat man als Erdbebenschutz hineingetan, damit, weil Jerusalem sehr erdbebengefährdet ist, eben in den Fundamenten eine besondere Festigkeit hätte. Also unter diesem Gesichtspunkt ist die Frage natürlich sehr interessant. Lehrer, siehe, welche Steine und welche Gebäude. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Es wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Und als er auf dem Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, der Ölberg ist ja direkt östlich gegenüber dem Berg Zion, dem Tempelberg. Dazwischen ist das Kidron-Tal. Vom Ölberg aus hat man die herrlichste Sicht gehabt auf den Tempelplatz. Erstens ist der Ölberg höher als die Bergspitze des Tempelberges. Die Bergspitze ist ja dieser Fels in der heutigen Omar Moschee drin, 743,7 Meter über Meer. Aber der Ölberg ist höher. So hat man also eine herrliche Sicht über den ganzen Tempelbezirk gehabt von dort aus. Und kommt noch dazu, die Ostmauer, die äußerste Ostmauer hat man am niedrigsten gebaut von allen Umfassungsmauern. Das darum, damit der opfernde Priester auf dem Ölberg, auf dem höchsten Punkt, wenn er die rote Kuh verbrannte, einen direkten Blick ins Heiligtum hinein hatte. Denn der höchste Punkt auf dem Ölberg ist ja mit dem höchsten Punkt des Tempelberges in einer Linie verbunden, und zwar im rechten Winkel zur Ostmauer. Exakt im rechten Winkel treffen sich diese Bergspitzen. Auf dem höchsten Punkt des Tempelberges, da war das Allerheiligste, und auf dem höchsten Berg des Ölberges, da war die Opferstelle für die rote junge Kuh. Also, darum hier in Markus 13,3, und als er auf dem Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas besonders, sage uns, wann wird dieses sein und was ist das Zeichen, wann dieses alles vollendet werden soll? Dann noch die Stelle in Lukas. Wir wollen das ja alles ein bisschen synoptisch, also in der Zusammenschau, heute Nachmittag untersuchen. Hier beginnt es Lukas 21,5. Und als etliche von dem Tempel sagten, dass ihr mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei, sprach er, diese Dinge, die ihr seht, Tage werden kommen, in welchen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Sie aber fragten ihn und sagten, Lehrer, wann wird denn dies sein? Und was ist das Zeichen, wann dies geschehen soll? Jetzt sehen wir, der Herr hat also beim Hinausgehen aus dem Tempel, hat er die Zerstörung des zweiten Tempels prophezeit. Und da muss man sich vorstellen, der war immer noch in einem gewissen Bauprozess. Gut, die Hauptarbeiten waren schon längst fertig, aber man baute immer weiter bis ins Jahr 64. Also da war man immer noch am Arbeiten und der Herr sagt, es kommt zu einer Totalzerstörung des zweiten Tempels. Die Jünger waren entsetzt über diese Aussage und wollten daher Klarheit bekommen über den Zeitpunkt der Zerstörung des zweiten Tempels. Und das führt zum nächsten Titel, 4 Fragen der Jünger. Die Jünger stellen also, wenn wir die Evangelien, diese 3 so zusammennehmen, im Ganzen 4 unterschiedliche Fragen. Erstens, wann wird die Zerstörung des zweiten Tempels stattfinden? Daneben auf dem Blatt habt ihr die Stellen, wo diese Frage vorkommt. Weil nicht alle 4 Fragen sind in allen 3 Evangelien erwähnt. Diese ist in allen drin. Jetzt 2. Frage. Die haben wir nur in Lukas 21,7 gefunden. Was wird das Zeichen der Zerstörung des Tempels sein? Und eine 3. Frage, die haben wir in Matthäus 24,3 gefunden und Markus 13,4. Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Und eine 4. Frage, nur in Matthäus 24,3 und Markus 13,4 gestellt. Was ist das Zeichen des Abschlusses der gegenwärtigen heilsgeschichtlichen Periode? Wir haben ja gelesen, was ist das Zeichen, wörtlich, deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Wenn bei Ihnen steht Ende und des Endes der Welt, ist das nicht sehr gut übersetzt. Es ist besser das Zeichen der Vollendung des Zeitalters. Ich habe das hier in der Fußnote erklärt. Der Ausdruck die Vollendung des Zeitalters, griechisch Syntheleia tou Aionos, muss in einem jüdischen Kontext verstanden werden. Die Rabbiner unterschieden zwischen diesem Zeitalter, Ha'olam Hazeh. Das war ein fester Ausdruck im Judentum. Und darum sprechen die Jünger eben über Dinge, die sie kannten. Ha'olam Hazeh, dieses Zeitalter. Und sie sprachen über das kommende Zeitalter, Ha'olam Haba. Und das ist das Zeitalter, in dem der Messias sein Weltreich nach Daniel 7,13 errichten wird. Also die Frage, was ist das Zeichen der Vollendung des Zeitalters in Bezug auf dieses zukünftige, wann dieses Zeitalter abgeschlossen ist und damit das zukünftige beginnt, das ist die Frage nach dem tausendjährigen Reich. Im Neuen Testament wird nämlich diese Unterscheidung ganz wörtlich aufgenommen. Die gegenwärtige Zeit und das gegenwärtige Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Und damit wird diese rabbinische Sicht neutestamentlich bestätigt. Ein Beispiel. Epheser 1,21. Da spricht der Apostel Paulus und sagt, dass Jesus Christus auferstanden, jetzt den höchsten Platz eingenommen hat. Gott hat ihn zu seiner Rechten gesetzt in den himmlischen Örtern, über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft. Und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Also der Apostel Paulus benutzt genau diese Ausdrücke wie die Rabbiner. Ha'olam Hazeh, dieses Zeitalter, Ha'olam Haba, das zukünftige Zeitalter. Und da wird auch gleich klar in Epheser 1, dass das zukünftige Zeitalter noch nicht jetzt ist. Das ist wichtig, weil die Reformatoren haben nicht an ein zukünftiges tausendjähriges Reich geglaubt. Und in der Confessio Augustana, da hat man in diesem reformatorischen Bekenntnis hat man sogar das als Irrlehre bezeichnet. Wer glaubt an ein zukünftiges tausendjähriges Reich? Nun, die Reformatoren hatten andere Themen, die wichtig waren zu ihrer Zeit. Das Thema Prophetie, das war noch nicht dran. Aber wir sehen im Neuen Testament, wird ganz klar geschieden zwischen diesen Zeitaltern. Und wenn die Jünger gefragt haben, Herr, was ist das Zeichen, wann dieses Zeitalter abgeschlossen wird, dann bedeutet das, was ist das Zeichen, dass das tausendjährige Reich kommt? Ich habe noch einige Stellen angegeben, Lukas 18,30, Markus 10,30 und Matthäus 12,32, wo man diese Unterscheidung auch findet von dem gegenwärtigen und dem zukünftigen Zeitalter. Das hilft, weil heute doch eine Diskussion ist unter evangelikalen Christen, gibt es ein tausendjähriges Reich in der Zukunft, dann ist es gut, wenn man solche Munition bereit hat. Ja, nicht um auf die Gläubigen zu schießen. Das wollen wir nicht. Aber eben um so ein Thema biblisch zu verteidigen und dem ein Fundament zu geben. Also die Frage, die vier Fragen. Wann findet die Zerstörung des zweiten Tempels statt? Was ist das Zeichen für die Zerstörung? Und dann? Was ist das Zeichen der Wiederkunft Christi? Was ist das Zeichen dafür, dass das tausendjährige Reich beginnen wird? Und nun, der Herr gibt Antwort in Matthäus 24 und Markus 13 auf die Fragen 3 und 4. Wir lesen jetzt Matthäus 24, 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, sehet zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Sie sagen, ich bin der Messias, Man kann bei Christus immer Messias einsetzen, dann wird es manchmal etwas deutlicher, was gemeint ist. Ich bin der Messias. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Alles dieses aber ist der Anfang der Geburtswehen. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele geärgert werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort, wer es liest, der beachte es, das ist eine Einfügung von Matthäus, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt hin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Alsdann, wenn jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Messias, oder hier, so glaubt nicht, denn es werden falsche Messiasse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorher gesagt. Wenn sie nun zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, in den Gemächern, so glaubet nicht. Denn gleich wie der Blitz ausfährt von Osten und scheint bis nach Westen, also wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wo irgend das Aas ist, da werden die Adler versammelt werden. Alsbald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen in dem Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von den äußersten Enden der Himmel bis zu ihren äußersten Enden. Bis dahin. Nun ist es ganz wichtig, wir haben nicht in allen Evangelien alle vier Fragen gefunden. Und wir werden sehen, wir werden nicht in allen Evangelien die Antworten auf alle vier Fragen finden. Aber die Antwort auf Frage 3 und 4, wir können ja die vier schön in zwei Gruppen teilen, nämlich zwei Dinge sind bereits schon erfüllt. Die Antwort auf Frage 1 und 2 betrifft ein Thema, das ist bereits erfüllt. Und 3 und 4, das ist noch zukünftig. So können wir das schön scheiden. Der Herr Jesus, da haben wir jetzt gelesen, erklärt im Blick auf seine Wiederkunft und auf den Beginn des tausendjährigen Reiches, da gibt es eine ganze Reihe von Zeichen. Er nennt diese endzeitlichen Erscheinungen Geburtswehen. Das haben wir in Matthäus 24, 8 gefunden. Alles dieses aber ist der Anfang der Wehen oder Geburtswehen. Das ist wichtig. Also die Endzeitzeichen verlaufen wie Geburtswehen. Und das kann man so umschreiben. In der Endzeit der Schwangerschaft, also ich rede jetzt von einer normalen Schwangerschaft, Da gibt es auch eine Anfangszeit und eine Endzeit, ja? In der Endzeit der Schwangerschaft setzen plötzlich schmerzende Muskelkontraktionen ein. Stimmt, oder? Ich habe es 6-mal erlebt. Also meine Frau. Aber ich habe voll mitgemacht. Die Schmerzen kommen periodisch. Immer wieder. Aber zuerst in ganz großen Abständen. Die Abstände verkürzen sich immer mehr. Spannung hinzu. Das Weh verstärkt sich zunehmend. Und ja, dann weiß man, jetzt sollte man gehen, falls man keine Hausgeburt macht. Also, das Weh verstärkt sich zunehmend und plötzlich setzt dann die Eskalation ein, die zum Höhepunkt der 9-monatigen Wartezeit führt. Das sind die Presswehen. Und die muss man dann voll ausnützen. Ich sage das nicht noch für die, die das noch vor sich haben und nicht wissen, wie das geht. Da muss man wirklich mitmachen, Mann und Frau. Aber das ist wirklich, das ist eine Schmerzenszeit, Presswehen und dann die große Freude. Ein Mensch kommt in die Welt. Und das entspricht hier dem Kommen des Menschensohnes. Darum ist also dieses Zeitalter, wird verglichen mit dem Zeitalter einer Schwangerschaft. Die Jünger standen am Anfang dieser Zeit und sie wollten wissen, was ist dann das Zeichen für deine Wiederkunft? Und so erklärt der Herr, wie die Zeichen eben einsetzen, ganz am Schluss als Geburtswehen. Und die führen dann zu dem kommenden Zeitalter. Ja, das ist so etwas Gewaltiges. Es gibt ja junge Frauen, die haben Angst vor Gebären und so. Dabei, das ist ein existenzielles Erlebnis. Also das muss man wirklich empfehlen. Ja, für die berufen sind. Das ist ein existenzielles Erlebnis, etwas ganz Gewaltiges. Das bleibt fürs ganze Leben. Und mit der Geburt, das ist so gewaltig. Die Frau hat gelitten, aber das ist alles vergessen. Das ist vorbei. Wirklich ein neues Zeitalter beginnt. Das zukünftige Zeitalter. Ja, also, und wenn man das so erlebt hat, und ich meine, die das nicht selber erlebt haben, die können ja Hebamme werden oder so, und miterleben, das ist wirklich etwas Gewaltiges und hilft einem, die Lehre des Herrn hier besser zu verstehen. Also, wir haben gesehen, die Jünger haben gefragt, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Was ist das Zeichen des Abschlusses der gegenwärtigen Heilszeit? Und jetzt, was hat der Herr gesagt als Antwort? Er hat nicht je ein Zeichen angegeben, sondern ich habe da versucht, das zu systematisieren und bin auf diese Weise auf 17 Zeichen gekommen. Wir sehen, der Herr ist nicht so, dass wenn man ihm eine Frage stellt, dann gibt er sagt die Antwort, so viel wie man erwartet, sondern erstens holt er immer weiter aus. Er hat doch viel, viel mehr erzählt, das haben sie gar nicht gefragt. Das ist typisch. Wenn der Herr eine Gelegenheit hat, eine Frage zu beantworten, nimmt er das als Anlass, um noch viel mehr zu sagen. Und seine Antwort umfasst immer viel mehr, als was die Leute erwarten. So ist unser Herr. Also wenn Sie das dann selber durcharbeiten, vielleicht kommen Sie durch eine andere Einteilung auf 18 Zeichen. Ich habe es einfach so versucht, mal zu systematisieren, aber das macht doch schon mal deutlich, eindrücklich, der Herr spricht über 17 Zeichen etwa. Und nicht nur über das Zeichen deiner Wiederkunft, das Zeichen des Abschlusses. Nun gehen wir mal hier etwas durch. Das Erste, was der Herr sagt, ist nicht ein Zeichen, sondern eine Warnung. Sehet zu, dass euch niemand verführe. Also Endzeit ist offensichtlich die Zeit der Verführung, wo wir als Gläubige, bevor wir mal wissen, sollen, was kommt, zuerst mal wissen sollen, dass wir uns nicht verführen lassen sollen. Eindrücklich in Markus 13, am besten hat man irgendwas drin, damit wir schnell von einer Stelle zur anderen blättern können. In Markus beginnt es ja auch mit der gleichen Warnung, Vers 5, seht zu, dass euch niemand verführe. Und wie endet es in Vers 37? Was ich aber euch sage, sage ich allen, wachet. So ist das gerahmt in Markus, die ganze Rede. Passt auf, wacht. Lasst euch nicht verführen. Das erste Zeichen, das er erwähnt, ist Verführer. Falsche Messiasse, falsche Propheten kommen und die führen Zeichen und Wunder aus. Und es werden auch viele Menschen verführt. Ich habe hier alle Stellen angegeben, wo man zu diesem Punkt etwas findet in diesem Kapitel. Zweiter Punkt, Kriege und Kriegsnachrichten. Also Kriegsgerüchte ist ein altes Wort für Kriegsnachrichten. Nation erhebt sich gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Also da haben wir eine Ankündigung von Weltkriegen. Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Das ist nicht mehr so ein Einfrontenkrieg, sondern das ist genau das Phänomen des Weltkrieges. Das ging ja in Phasen, nicht? Wir wissen, wie das über diese Jahre 1939 bis 1945 im Zweiten Weltkrieg, wie eine Nation nach der anderen in den Krieg einsetzte, versetzt, aber eben Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Nun, wir haben im 20. Jahrhundert zwei Weltkriege erlebt. Interessant, in der Geschichte kennt man keinen Ersten Weltkrieg vor dem 20. Jahrhundert. Es war ein neues Phänomen, Weltkrieg in dieser Weise. Der Erste Weltkrieg 1914 bis 1918, der Zweite 39 bis 1945. Im Zweiten Weltkrieg hat es ca. 50 Millionen Tote gegeben. Ich meine, diese Art von Kriegen hat man noch nicht, aber nie gekannt in der Menschheitsgeschichte, wo 50 Millionen Menschen umgelegt werden innerhalb von ein paar Jahren. Und seither hat man ja Frieden in der Welt. Und trotzdem, seit 1945 bis heute sind in Dutzenden von Kriegsgebieten weltweit wieder etwa 50 Millionen Menschen umgelegt worden. Also rein von den Dimensionen her ist das, was in kriegerischer Hinsicht das 20. Jahrhundert gebracht hat, überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit dem, was die Weltgeschichte früher vorstellen konnte. Und wenn wir wieder daran denken, es geht hier um Geburtswehen. Es geht hier also um eine Entwicklung. Und wir wissen, wenn ein dritter Weltkrieg losgeht, dann wird der nicht mehr auf dem Niveau des Zweiten stattfinden, sondern das Verheerende, was man heute hat an Kriegsmitteln, ist ja nicht zu vergleichen mit den Möglichkeiten, die man im Zweiten Weltkrieg hatte. Also da sehen wir, auch darin sehen wir diese Prophetie der Geburtswehen, der periodischen Verstärkung des Wehes. Dann drittens spricht der Herr über Hungersnöte. Das 20. Jahrhundert hat man bezeichnet als das Jahrhundert der Hungersnöte. Und man stelle sich vor, ein Drittel der Menschheit hungert und ist unterernährt. Das sind 2000 Millionen Menschen. Natürlich, man hat früher auch nie eine Erde gekannt mit 6-7 Milliarden Menschen. Also bereits eben auch von den Dimensionen der Menschheit hier gesehen, sind die Katastrophenereignisse heute eben auf einem ganz anderen Niveau angesetzt. Aber wenn man sich das vorstellt und tagtäglich Tausende von Menschen, die verhungern im 20. Jahrhundert, dann sehen wir in Verbindung wieder mit den Wehen etwas ganz Deutliches. Natürlich hat es immer Hungersnöte gegeben in den Kriegen. Aber das Verheerende in dieser Weise hat es noch nie gegeben. Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Hungersnöte. Und das 21. hat ja erst begonnen. Dann spricht der Herr über Unruhen. Und zwar nur in Markus 13,8 und Lukas 21,9. Sie sehen, ich habe jetzt das systematisiert, wirklich alles herausgenommen aus allen drei Kapiteln. Unruhen, vielleicht ist es nicht in allen Bibeln drin. Das hängt damit zusammen, dass es nur im Mehrheitstext zu finden ist, sogenannten Majority-Text. So, vom Neuen Testament gibt es etwa 5300 griechische Handschriften. Und 95% dieser Handschriften umfassen den Majority, eben den Mehrheitstext. Und ich habe schon ein anderes Mal ein bisschen erklärt, warum es gute wissenschaftliche Argumente gibt, dass dieser Text eben verlässlich ist. Natürlich, wenn der so geografisch so weit verbreitet ist, sieht man, das ist nicht eine Sonderentwicklung, wie an gewissen Orten, wo Handschriften abweichen, zum Beispiel in Ägypten. Der Majority-Text ist also der umfassende Text, der so einstimmig, eine solche überwältigende Einstimmigkeit ein Zeugnis gibt, eben auch von diesem Wort Unruhen. Griechisch Tarachai, das bedeutet Störung der gewöhnlichen Ruhe, Erregung, Bestürzung. Dann spricht der Herr aber auch über Empörungen in diesen Versen. Und da steht griechisch das Wort Akatastasiai und das bedeutet Volksaufstände. Also all diese Revolutionen und Aufstände, die eben auch gerade im 20. Jahrhundert weltweit eine dermaßen gewaltige und verändernde Bedeutung bekommen haben. Denkt man nur an die russische Revolution, um nur ein Beispiel zu geben, was das die Welt verändert hat. Diese Aufstände, die dann zur Bildung der Sowjetunion geführt haben und die Welt während Jahrzehnten bedroht hat in der Sicherheit. Gut, das wäre also zu Unruhen und Empörungen. Dann fünftens spricht der Herr über Seuchen, griechisch Leumoi. Wenn das in Ihrer Bibel nicht vorhanden ist, dann können Sie sich eine Bemerkung machen am Rand, Majority Text. MT bezeugt das Wort Seuchen. Es bedeutet Epidemien, Krankheiten. Die sollen also auch in ihrer Intensität und Bedeutung in der Endzeit zunehmen. Und da verweise ich nur mal auf das Problem nicht der Epidemie, sondern der Panepidemie, AIDS. Das ist nämlich keine Epidemie mehr, sondern das ist eine Epidemie, kann zum Beispiel die USA bedrohen oder die Schweiz bedrohen. Aber eine Seuche, die die ganze Welt bedroht, das ist eine Panepidemie, eine umfassende, allumfassende Epidemie. So haben wir das zum Beispiel in der Seuche AIDS, von dem man ja annimmt, dass in den kommenden Jahren große Teile Afrikas entvölkert werden. Und tagtäglich sterben 6.000 Menschen in Afrika an AIDS. Das entspricht den Todesopfern vom 11. September. Und diese Katastrophe in diesem Ausmaß haben wir tagtäglich allein in AIDS. Muss man sich mal vorstellen. Hepatitis C und so weiter. In den vergangenen paar Jahrzehnten sind ja unzählige neue Krankheiten dazugekommen. Weiter, sechstens, der Herr spricht über große Erdbeben an verschiedenen Orten. Natürlich hat es schon immer Erdbeben gegeben. Und im Mittelalter mal ein ganz schlimmes in Basel zum Beispiel. Aber es gab ja auch noch nie so viele Menschen früher. Also manche Erdbeben heute, die haben eine so verheerende Wirkung, weil die Erde eben dermaßen bevölkert ist. Und in diesem Ausmaß, nicht rein zahlenmäßig, wie oft kann man auf der Richterskala etwas ablesen, sondern in der Verheerung, in der Zerstörung, in der Bedeutung der Erdbeben, muss man sagen, was in den letzten Jahrzehnten an Erdbeben geschehen ist, das ist wirklich die Erfüllung von solchen Muskelkontraktionen, die in ihrer Intensität bedrohlich zunehmen. Siebtens, der Herr spricht über Verfolgung der Gläubigen und Martyrium, Hass von allen Nationen. In dem Zusammenhang ist es bemerkenswert, wir wissen ja, dass es in den ersten drei Jahrhunderten unter den Römern schwere Christenverfolgungen gegeben hat. Bis zu Diokletian um 311. Das war die massivste im ganzen Römischen Reich. Aber ist man sich dessen im Klaren, dass im 20. Jahrhundert ein Vielfaches an Christen ermordet worden sind, als in diesen drei Jahrhunderten? Wer hat schon beachtet, was im Sudan geschehen ist? Dort ist ein richtiger Religionskrieg seit vielen Jahren. Und da sind ja etwa 2 Millionen Menschen durch den Islam ermordet worden. Und viele Christen wurden ermordet und sogar gekreuzigt im 20. Jahrhundert. Denkt man an die Christenverfolgung in der Sowjetunion, in China. Das Ausmaß hat es noch nie gegeben in der Kirchengeschichte, was wir im 20. Jahrhundert als Zeugen feststellen müssen. Achtens, sagt der Herr, viele geben den Glauben auf und wenden sich gegen Gläubige. Das ist das Gegenteil von Erweckung. Also Abfall, Wegwendung vom wahren Glauben, Feindschaft gegen den Glauben, auch ein Zeichen der Geburtswehen. Und wenn wir denken, wie das 20. Jahrhundert eigentlich ein Zeitalter des Abfalls vom Christentum ist, in einer Art und Weise, wie man das noch nie gekannt hat in früheren Jahrhunderten. In den früheren Jahrhunderten hat sich das Christentum immer ausgebreitet. Und heute in Nordamerika und Europa sehen wir einen Rückgang des Christentums. Und dann ein Wort, Lukas 21, 11. Es kommt nur in dieser Stelle vor, in allen drei Kapiteln. Heißt Schrecknisse. Es entspricht dem griechischen Wort Phobetra im Grundtext. Und es heißt schreckliche Ereignisse, Schreckmittel, Terror. Wir sprechen darüber nach der Pause.